Ja, wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde, freuen uns, dass Sie gekommen sind und mit uns zusammen auf Gottes Wort hören. Wie gut, dass er in unserer Mitte ist. Und bevor Sie noch lange rätseln, was es mit dieser Dekoration auf sich hat oder ob das eine besondere Bewandtnis hat, dem ist nur teilweise so, es ist nämlich noch von gestern. Dort hat ein ehemaliges Treffen stattgefunden von unserer Bibelschule. Und da gab es zwei Künstlerinnen, die haben das gemacht. Ja. Wir möchten Sie grüßen mit den Worten, die Sie vielleicht heute Morgen schon in Zeit mit Gott gelesen haben. Dort war eine Kopfstelle angegeben, Psalm 103, Vers 1 und 4. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Das sind doch Verse, die Evangelium verkündigen. Die frohe Botschaft, dass Gott gnädig ist und rettet. Und der Name Jesus bedeutet ja, Gott rettet. Von ihm wollen wir reden, er soll Mittelpunkt auch in dieser Bibelstunde sein. Unser Herr und König und Retter. Und so singen wir am Anfang ein Lied, Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren.
Von Ihnen lesen den Freundesbrief. Manche haben ihn vielleicht dort mitgenommen oder haben ihn per Post bekommen. Und in dem neuen Freundesbrief finden Sie auch Infos zum Jugendtreffen. Schon länger bewegt uns die Frage, wie kann es mit dem Jugendtreffen weitergehen? Und uns als Schwesternschaft ist ganz wichtig, dass es weitergeht. Und uns liegt es am Herzen und wir sehen es einfach auch weiterhin als Auftrag, den Gott uns anvertraut hat. Aber wir überlegen auch gleichzeitig aufgrund unserer Altersstruktur, in der Schwesternschaft, wie es weitergehen kann und wie wir uns einfach strukturell und personell auch aufstellen müssen, damit das Jugendtreffen auch zukünftig möglich ist. Und wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel darüber nachgedacht und eine Entscheidung getroffen. Wir wollen uns neu aufstellen, neue Partner finden, neue verbindliche Mitarbeiter, die das Jugendtreffen auch unter dem Jahr mit verantworten. Und deshalb haben wir beschlossen, im nächsten Jahr mit dem Jugendtreffen ein Jahr zu pausieren und dieses Jahr zu nutzen, um in die Neustrukturierung zu investieren. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, diese Entscheidung, die haben wir nicht leichtfertig getroffen. Vor allen Dingen wissen wir, was 3 Jahre ohne Live-Jugendtreffen, ohne Jugendtreffen vor Ort, dass das Auswirkungen hat. Und die Entscheidung schmerzt uns auch. Und wahrscheinlich bei Ihnen und bei vielen Jugendlichen auch. Aber wir haben überlegt, wir wollen nicht nur das nächste Jahr in den Blick nehmen, sondern einfach auch die Zukunft vom Jugendtreffen. Und ein Jugendtreffen zu planen, dabei noch die Corona-Versionen im Blick zu nehmen, plus Kooperationspartner zu finden, Möglichkeiten der Zusammenarbeit, der Umstrukturierung, wäre uns alles 3 in diesem Jahr einfach nicht möglich gewesen. Und uns dieses Jahr der Vorbereitung, der Neuausrichtung und der Profilierung wichtig, um das Jugendtreffen in die Zukunft zu führen. An Pfingsten 22, da wollen wir die PJT-Mitarbeiter auf unser Gelände einladen für einen Tag, einen Gottesdienst, ein ganz schlichter Tag mit Gottesdienst, wollen sie mitnehmen in unsere Gedanken, wollen mit ihnen Tag der Stärkung, der Ausrichtung, der Ermutigung erleben und ja, einfach auch sie mitnehmen, was uns bewegt. Und darauf freuen wir uns schon. Und für uns ist es nicht ein Jahr Pause, wir haben auch schon das Thema für 23 angedacht, freuen uns da auch schon sehr, haben viele Gedanken für 23 und dieses Jahr wollen wir einfach bewusst Partner suchen, verbindliche Mitarbeiter auch nochmal mehr in die Zusammenarbeit mit Gemeinden investieren, weil das, was viele Jahre Schwestern gemacht haben, einfach nicht mehr geht. Und wir als Pfingstteam danken Ihnen sehr herzlich für alle Gebete, auf die sind wir sehr angewiesen. Es wird ein intensives Jahr, ein Jahr, in dem wir Entscheidungen treffen müssen und ein Jahr mit offenem Ausgang. Wir wissen nicht, was am Ende dabei rauskommt. Und von daher danken wir Ihnen ganz herzlich für alle Gebete, für alles Mittragen und sind sehr gespannt, was Gott uns zeigen wird für das Jugendtreffen und ja, freuen uns über alle Verbundenheit, auch im Gebet, auch finanziell. Vielen Dank.
Denke dann. Beten wir doch jetzt gleich dafür. Und lieber Herr Jesus, es soll um dich gehen und dass junge Menschen dich kennenlernen und zu dir finden. Und wir wollen weiterhin ein Rettungswerk bleiben. Und wir wissen, dass du als der gute Hirte uns leiten wirst, das ganze Pfingstteam leiten wirst. Bitte mach deinen Namen groß und zeig du deinen Weg und schenk Gelingen bei all diesen Überlegungen und Suchen nach Partnern. Und lass die Jugendlichen auch nicht allein, sondern zeig ihnen, wo sie dein Wort auch kriegen können, wo sie auftanken können. Wir bitten dich, dass du darauf deinen Schutz und deinen Segen legst. Und wir danken dir auch, Herr Jesus, dass du jetzt hier bist bei uns. Du weißt, was jeder von uns braucht. Wir bitten dich, segne unser Hören und segne das Reden. Danke, dass du dein Wort lebendig machst. Amen. Ja, es gibt noch ein paar Dinge zum Ansagen. Wir haben es vielleicht schon mitgekriegt, am Dienstag findet hier im Saal um 7:30 abends ein Vortrag von Asaf Zefi statt, Lass das Land erzählen, eine Reise durch das biblische Israel. Es hört sich sehr interessant an von einem, der es wissen muss aus Israel. Und wenn Sie gerne daran teilnehmen, nehmen Sie diesen Flyer mit, hinten steht drauf, wo und wie Sie sich anmelden können. Herzliche Einladung. Und dann auch herzliche Einladung zum nächsten Sonntag zur Bibelstunde mit Schwester Christel Schröder und Schwester Brigitte Schweder. Und falls Sie je schon um 13 Uhr da sind, haben Sie vermutlich vergessen, die Uhr umzustellen. Dann möchten wir Ihnen noch einmal erklären, hinweisen, dass wir hier in der Bibelstunde die ganze Zeit den Mundschutz aufbehalten müssen, auch nicht nur beim Singen, weil wir ja die 3G-Regelung nicht so anwenden, dass wir das alles überprüfen. Dann etwas zu unserem Freundesbrief. Sie haben ihn vielleicht schon bekommen und sonst können Sie dann am Ausgang ihn noch mitnehmen. Werden Sie lesen, dass wir hier in unserem Saal eine größere Modernisierung und Renovierung planen, und zwar ab Januar 2022. Es ist einfach wichtig nach 50 Jahren, dass hier eine Grundsanierung stattfindet, Technik und so weiter und bauliche Maßnahmen. Das wird einige Monate dauern und wir danken Ihnen auch, wenn Sie das unterstützen im Gebet und auch mit Ihren Gaben. Wir werden auch heute das Opfer dafür verwenden. Noch etwas Schönes, wir sind dankbar, dass wir während dieser Zeit die evangelische Kirche in Aidlingen nutzen dürfen. Also die Bibelstunde darf weiter stattfinden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie dann noch in den nächsten Wochen. Und dann noch eine Vorausschau. Am 14. November, also in 3 Wochen, findet hier keine Bibelstunde statt, weil wir dann an diesem Tag unseren Mutterhaustag feiern. Also in 3 Wochen keine Bibelstunde. Wir wollen noch gemeinsam beten, Worte aus dem Psalm 9. Der Psalm 9 ist überschrieben in der Luther-Übersetzung mit Danklied für Errettung. Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen und erzähle alle seine Wunder. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Höchst. Der Herr thront ewiglich. Er hat seinen Thron bereitet zum Gericht. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker regieren, wie es recht ist. Der Herr ist des Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not. Darum hoffen auf dich, die deinen Namen kennen. Denn du verlässest nicht, die dich, Herr, suchen. Lobet den Herrn, der zu Zion wohnt. Verkündigt unter den Völkern sein Tun.
Sie singen so schön. Also ich könnte jetzt die ganze Stunde eigentlich das Singen hören, wenn man da unten sitzt. Wunderbar. Ja, wir loben unseren Gott. Wir haben ein Bild. Vielleicht kennen Sie ihn noch. Er war lange Jahre ein bekanntes Gesicht in der ARD und dann im ZDF. Er war Korrespondent in den USA und ein Kommentator. Wolf von Lojewski heißt er. Er lebt inzwischen im Ruhestand. Und der Nachrichtenmann hat in seiner aktiven Zeit viele Interviews mit bedeutenden Persönlichkeiten geführt. Nun wurde er selbst interviewt und gefragt: Gibt es ein Interview, das Sie immer gerne machen wollten? Da antwortete Wolf von Lojewski: Vieles an dieser Welt verstehe ich nicht. Und ich bete und hoffe, dass ich am Ende vor Gott treten und um ein Interview bitten darf. Das ist meine Hoffnung, die ich nicht aufgebe. Da fragte der Journalist weiter: Was wollen Sie denn von Gott wissen? Er antwortete: Ich würde fragen, Gott, was hast du von mir erwartet? Habe ich dich enttäuscht? Und dann würde ich sagen, so vieles an deiner Schöpfung habe ich bewundert, aber so vieles leider nicht begriffen. Zum Beispiel, warum du Menschen auf die Reise schickst, von denen die einen sofort ins gemachte Bett fallen und die anderen haben schon von Geburt an verloren. Das ist doch kein faires Rennen. Als ich dieses Interview las, musste ich an das letzte Interview denken, zu dem Jesus seine Jünger eingestellt hatte. Er bestimmte damals auch den Ort für die Begegnung. Die Regie kann das Bild weg. Ja, gut. Dieser Ort der Begegnung und überhaupt diese Einladung zum Interview steht im Matthäusevangelium, und zwar bei Matthäi am Letzten, wie Martin Luther in seinem kleinen Katechismus diese Bibelstelle genannt hat. Matthäi am Letzten wird im Volksmund auch verwendet und bedeutet, dass man am Ende ist. Firma weg, Arbeitsstelle weg, Geld weg, Haus weg, Frau weg, dann ist Matthäi am Letzten nach dem Volksmund. In Wahrheit geht es aber in diesem Text um einen unerwarteten Neuanfang, um eine Selbstoffenbarung von Jesus, die weltumspannend ist und weit in die Zukunft weist. Der Text steht tatsächlich am Ende des Evangeliums und sprechen wird ihn der, der nicht am Ende, sondern am Anfang ist. In Klammern, wenn also mal jemand von Matthäi am Letzten spricht, haben Sie eine tolle Möglichkeit, das Evangelium zu erzählen, weil das ganz anders ist, als was man landläufig so meint. Klammer zu. Die Jünger, die Jesus zum Interview einbestellt hatte, die waren aber mit ihrem Latein am Ende. Und jetzt klinken wir uns mal in diese Geschichte richtig ein. 11 Männer sind unterwegs. Sie haben einen Fußmarsch von so etwa 130 Kilometern vor sich und sie wissen, einer fehlt von uns. Einer fehlt. Das haben sie noch kaum verdaut. Er hat ihren Meister verraten und damit sie alle. Er wollte es einfach wissen, wie es um die tatsächliche Macht des Gottessohnes auf dieser Erde bestellt ist. Er hat das Ende provoziert. Als er sah, was er angerichtet hatte, machte er mit sich selbst ein Ende. Er hieß Judas. Die 11 verstörten Männer können kaum darüber sprechen. Aber überhaupt, sie haben ja ein anderes großes Thema. Jesus, der Gottessohn. Der Menschensohn, die vergangenen Wochen. Während sie also so völlig klimaneutral von Jerusalem nach Galiläa laufen, laufen unglaublich viele Gedanken kreuz und quer in ihrem Kopf herum. Sie sind wieder auf diesem Jesus Trail, auf dem sie so oft mit ihm gewandert sind. Der auferstandene Jesus hat sie nach Galiläa bestillt, auf einen Berg. Jesus war gern auf einem Berg. Wir erinnern uns, schon seine erste wichtige Rede hielt er auf einem Berg, die sogenannte Bergpredigt. Die hat er speziell für den Jüngerkreis gehalten. Ich will nun einmal diese sogenannten Seligpreisungen daraus lesen, und weil sie so schön gesungen haben, habe ich gedacht, ich lese immer den ersten Teil. Und dann sprechen wir miteinander den zweiten, das ist ja so schön. Es kommt die Seligpreisung, dann heißt es denn, mal sehen, was wir zusammen hinbekommen. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn, gut, ich spreche es immer mit, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ja, ich freue mich. Das sind so Markenkerne, die wir einfach wirklich auswendig kennen und können sollten. Ob sich diese 11 Männer auf ihrem Marsch auch daran erinnert haben, ob sie sich untereinander zugesprochen haben, was Jesus gesagt hat, oder ob sie sich immer nur die schreckliche Tatsache vor Augen geführt haben, dass ihr Jesus gnadenlos gefoltert, gequält und gekreuzigt worden war. Er, der ohne Sünde war, er, der nur Gutes getan hatte, er, der den Menschen die Einladung zum himmlischen Vater gebracht hat, er, der die Vergebung der Sünden bewirkt hat, er, der geduldig die Schriften ausgelegt hat wie keiner vor ihm. Wir wissen nicht, ob und was sie miteinander geredet haben oder ob sie schweigend, jeder versunken in seiner Not, den Weg miteinander gegangen sind. Ich lese Matthäus 28, Vers 16, da heißt es: Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Bestellt war ihnen ausgerichtet worden. Es waren die Frauen gewesen, die ihnen am Ostermorgen die Nachricht von Jesus ausgerichtet hatten. Sie hatten voll Begeisterung berichtet, das Grab war offen, kein Leichnam drin, aber ein Engel war dort gewesen, nicht zu übersehen in seinem strahlenden Glanz. Und er hat gesagt: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Warum mussten sie nach Galiläa wandern? Dorthin, wo vor Jahren alles angefangen hatte, würde sich jetzt der Kreis schließen? Wird er sie tadeln, weil sie feige und mutlos gewesen waren? Kommt es zum sang- und klanglosen Abschied von einem bedeutenden Mann, der zu schade war für diese Welt? Ende, aus, vorbei. Kein großer Zapfenstreich, nur einige Trostworte für die Hinterbliebenen. Matthäi am letzten eben. Wunderbar ist, dass die Jünger nicht zögern, sich auf den Weg zu machen. Sie wollen Jesus sehen. Sie wollen ihm begegnen. Sie wollen ihn hören. Und dann kommt der mit Spannung erwartete Moment. Der wird nun im Matthäusevangelium so beschrieben, Vers 17. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Jesus steht vor ihnen. Sie erkennen ihn sofort. Das gibt uns auch einen kleinen Hinweis darauf, dass wir uns in der Ewigkeit einmal erkennen werden. Wir werden nicht so als formlose Gelmasse irgendwie in den Sphären schweben. Wir werden uns erkennen. Die 11 Männer spüren alle augenblicklich die Kraft, die von Jesus ausgeht. Wie auf Kommando fallen sie vor ihm nieder. beugen die Knie oder sie liegen flach auf dem Boden vor Jesus. Sind alle niedergefallen? Ja, alle. Aber einige zweifelten, lesen wir. Einige, das sind also mindestens zwei von den 11, die haben Bedenken, die sind skeptisch. Es könnte ein Geist sein, den sie da sehen, eine Fata Morgana, eine Sinnestäuschung, ein Wunschbild, weil sie unterwegs so viel davon geredet haben. Wir sind heute hier auch auf einem Berg versammelt, dem Hummelberglein. Vielleicht ist der eine oder andere von uns hinbestellt worden, bei der Bibellese am Morgen von Jesus. Oder er wurde von einem Freund mitgenommen. Oder die Frau hat zu ihrem Mann gesagt, komm Karl, wir gehen in die Bibelstunde nach Eidlingen, Sportschau ist später. Wir sehen es ja im Matthäusevangelium, es waren die Frauen, die up to date sind, die laufen, schauen, glauben und verkündigen. Aus welchem Grund auch immer sind wir hier alle versammelt. Aber einige unter uns zweifeln vielleicht auch. Vielleicht bei einem anderen Vers. Wir kommen gleich zu einem gewaltigen Vers. Was soll mir das bringen? Die Lieder, ja, die singe ich gern mit. Ich lobe meinen Gott. Aber die lösen meine Zweifel nicht auf. Zweifel mitten im Gottesdienst, mitten in der stillen Zeit, mitten in der Bibelstunde, mitten in der Ostergeschichte, im Angesicht des Auferstandenen. Das ist so unglaublich realistisch, meine Lieben, so unglaublich. Die Bibel ist kein Buch für Träumer und Romantiker. Zweifel mitten im Leben, trotz allen Glaubens, mitten in der treuen Nachfolge. Das ist das ehrliche, angefochtene, alltägliche Christenleben. Ich bin Matthäus sehr dankbar, dass er dieses Sätzchen von den Zweiflern nicht unterschlagen hat. Alle Jünger sehen und erkennen ihren Jesus, ihren Lehrer, ihr Vorbild, ihren Herrn, der am Kreuz gestorben war. Doch damit ist die Krise, in der sie sich befinden, längst nicht überwunden. Und die Krise der Jünger war groß gewesen. Durch Krisen muss man hindurch. Und wie bei Wolf von Lojewski bleiben Fragen, Zweifel, Unverständnis. Warum so? Warum nicht so? Und anders? Wir lesen weiter. Im nächsten Vers heißt es, Vers 18, und Jesus trat zu ihnen. Wie sparsam ist das erzählt. Aber Matthäus berichtet das Entscheidende. Jesus geht auf die Männer zu. Ach, was sage ich? Er ging auf seine Brüder zu. Denn in Vers 10 vorher, da lesen wir, dass nun Jesus zu den Frauen gesagt hat, fürchtet euch nicht, geht hin und berichtet es meinen Brüdern, damit sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. In dieser Bewegung auf die Jünger zu liegt eine große Herzlichkeit und Freude. Jesus überwindet die Distanz, die Scheu, die Furcht, das schlechte Gewissen. Der Vater kommt uns entgegen. In Jesus kommt er auf uns zu. Das haben wir hier in diesem Saal sehr oft mit dem Jugendchor gesungen. Es ist aus der Ballade vom verlorenen Sohn, die der Gerhard Schnitter geschrieben hat. Der Vater kommt uns entgegen. In Jesus kommt er auf uns zu. Jesus kommt uns entgegen. und zwar allen, den Glaubenden und den Zweifelnden, den Fröhlichen und den Traurigen, den Glücklichen und den Unglücklichen. Er kommt uns allen entgegen. Niemand wird übersehen, niemand in eine Ecke gestellt, niemand abserviert oder kaltgestellt. Jetzt, was ist aber interessant? Jesus organisiert jetzt nicht eine große Austauschrunde. Kommt, Männer, wir setzen uns hier mal im Kreis und dann erzählt mal, was das alles mit euch gemacht hat. Und ich erzähle, was mit mir war. Nein, davon lesen wir nichts. Nichts davon, dass er sich nun lang und breit mit den Befindlichkeiten der Männer aufgehalten hat. Er kommt auf sie zu und was macht er? Wer eine Bibel hat, ist jetzt gut dran. Er redet, er spricht. Er kommt auf sie zu und spricht. Und dann sagt er einen Satz, den wir auch alle auswendig kennen. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das sagt er. Allem Frust, aller Enttäuschung, allen Zweifeln, allen falschen Vorstellungen stellt Jesus eine ganz klare Ansage entgegen. Mir ist alle Gewalt, alle Vollmacht gegeben, im Himmel und auf Erden. Es gibt keine Lücke. O Herr, alle Gewalt, alle Macht. Die Jünger könnten sagen, oh Jesus, wir haben doch gesehen, was die brutale Macht Roms vermag. Und wir heute, wir können uns genau anschließen. Wir wissen um die Gewalt von Diktatoren und Terroristen. Wir wissen, dass durch kriegsflüsternde Generale ganze Staaten zugrunde gehen. Alle Macht. In Köln geht es aktuell darum, den Muezzin-Ruf erschallen zu lassen. Das scheint harmlos wie Glockenläuten, meinen viele. Ich meine, es ist absolut nicht harmlos, wenn über ganze Stadtviertel einer ruft, Allah ist groß. Das ist eine Machtdemonstration gegen den, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das können wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Jünger fühlen ihre eigene Ohnmacht gegenüber Lügen, Intrigen und Fehlurteilen der Mächtigen. Und wir fühlen sie auch. Wir spüren dieses Wanken und Schwanken dieser Welt zurzeit. Wir spüren all diese Auflösungserscheinungen. Aber Jesus eröffnet unbeeindruckt vom Tagesgeschehen, von Meinungsumfragen, eine völlig neue Perspektive. Einen weiten Horizont spannt er über diese Welt, indem er also sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten. Alles, was ich euch befohlen habe, und seht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Jesus schickt seine Jünger auf den Weg. Komprimiert können wir sagen, geht, tauft, lehrt. Das kann man sich gut merken. Geht, tauft, lehrt. Welch ein Dreiklang, welch eine Dynamik, welche Bewegung erwartet Jesus von uns? Versorgt euch nicht, werdet nicht hysterisch im Angesicht aller Turbulenzen, die um euch her toben. Vor allem, bleibt nicht auf dem Sofa sitzen. Bleibt nicht nur in euren Kreisen und Grüppchen. geht, wo ihr auch seid, besucht die Menschen, zu Hause, im Krankenhaus, im Altersheim, in der Nachbarschaft. Geht und erzählt von mir, von meinem Vater, von der Schöpfung, von der Geschichte, die ich mit den Menschen gemacht habe und noch mache. Bringt die Menschen zum Staunen über mich, über den Sinn meines Leidens und Sterbens. Zeigt ihnen, wo sie ihre Schuld und Sünde loswerden können. Bringt ihnen mein Wort. Bringt sie mit mir in eine persönliche Verbindung. Lehrt sie beten. Lehrt sie vertrauen. So werden auch sie zu Jüngern. Wer nicht getauft ist, soll getauft werden. Legt den Namen des dreieinigen Gottes auf sie. Ich will kurz eine kleine Begebenheit erzählen, die mir noch nachgeht. Wir waren in Ferien, Schwestern, 17, 18 Schwestern, in der Nähe von Lörrach. Und wir sind an einem Sonntag durch einen Park gegangen und da sehe ich schon von Ferne einen dunkelhäutigen Mann auf einer Parkbank sitzen und laut lesen. Ich merke, er tut Wort für Wort lesen. Wir kommen dahin, ich spreche ihn an. Sie lesen aber sehr gründlich. Nun antwortet er mit gutem Deutsch, ja, er hat hier eine etwas schwerere Lektüre. Dann frage ich ihn, erst war so Smalltalk, wo er herkommt. Er kam aus Kamerun, war wirklich schwarz wie Ebenholz. Ich musste gleich an den Kämmerer denken aus Äthiopien. Und dann sage ich, darf ich mal wissen, was Sie lesen? Ja, jetzt. Er hat gelesen, Hans-Peter Reuer, nach dem Amen bete weiter. Er sagt, ich muss viele Worte nachschlagen. Ich muss viel nachdenken. Aber es ist ein sehr gutes Buch. Und inzwischen hatte ihm eine andere Schwester so ein Kärtchen gegeben von uns. Und da stand in einer etwas moderneren Übersetzung auch das Wort drauf, alle eure Sorgen werft auf ihn. Und er erzählte nun, dass er mit Freunden jede Woche evangelisiert auf der Straße. Jede Woche. Ein strahlender Mann. Gehen wir jede Woche auf den Marktplatz und erzählen den Menschen von Jesus. Also diese Menschen nehmen es noch ganz ernst, was Jesus gesagt hat. Und als wir ausgetauscht hatten, er sagte noch, seine Mutter, für die sollten wir beten, sie habe so Schmerzen am Bein. Dann sagt er, ich zeige Ihnen noch eine Stelle im Buch. Das Buch war sehr unterstrichen und eine war so mit Neonfarbe. Da war es wieder dieses Wort, alle eure Sorge werft auf ihn. Da waren wir ganz happy miteinander. So viel zu diesem geht hin. Das ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung. Und jetzt kommt ein Satz. Lehret sie halten ein bisschen von dem, was ich euch befohlen habe. Ich sehe jemand den Kopf schütteln. Alles. Also das wäre ja jetzt nur das in den Evangelien, im Neuen Testament, aber wir haben ja eine ganze Bibel. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Kommen Sie, das tragen wir mal zusammen, ein paar Dinge, die er uns befohlen hat. Ich fange mal an, liebt einander. Das könnte man noch sagen. Ich wiederhole, liebt deine Feinde. Vergebt einander, wie ich euch vergeben habe. Ehret Vater und Mutter. Das muss man schon ein bisschen wühlen, gell? Seid barmherzig, oder? Tut Buße. So viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Seid gastfreundlich. Dankbar, seid dankbar in allen Stücken. Ja, Jesus kommt wieder. Also, kann man ja mal so ein bisschen miteinander sprechen, was fällt uns denn alles ein oder mal wieder anstreichen, was hat er denn alles befohlen? Es ist eine große Messlatte. Wir sollen alles halten, was er gelehrt hat. Nicht nur die Rosinen rauspicken oder das Wort ein bisschen verbiegen, wenn es uns nicht passt, wenn es uns als Zumutung erscheint. Es geht einfach um das ganze Evangelium. Dr. Meyer sagt an einer Stelle, es gibt kein anderes. Also du kannst es lesen, halten, glauben, tun, ein anderes gibt es nicht. Nochmal, dass unsere Mitmenschen davon erfahren, das ist unser Auftrag und unsere Verantwortung. Schon allein, wenn wir unsere Freundlichkeit anderen zuströmen lassen, es ist schon ein Anknüpfungspunkt. Ein missionarischer Lebensstil fällt nicht immer leicht. Manchmal sind wir feige oder mutlos, aber vielleicht auch manchmal schlicht zu bequem. Und deshalb haben wir auch allen Grund, wenn wir andere ansprechen, es in Demut zu tun. Wir sind nicht die moralisch Höherstehenden. Nein, demütig, freundlich, vertrauend. Und wir können es fröhlich tun, denn wir haben eine unglaubliche Verheißung. Was auch geschieht, der, der die Vollmacht dazu hat, sagt, ich bin bei euch alle Tage und alle Nächte. Und wir wissen auch, die so zu anderen Religionen und Volksgruppen und Kulturen gegangen sind, es ist manchmal auch ein sehr hoher Preis zu bezahlen. Und doch dürfen wir uns darauf verlassen. Er ist bei uns. Und vorhin, Schwester Wiebke, bei deiner Aufzählung mit dem, was wir im Blick auf das Pfingstjugendtreffen planen, denken, eins hat mir gefehlt. Wenn jetzt ganz viele junge Frauen kämen, die sagten, da will ich mitmachen, dann wären doch manche Fragen schneller gelöst. Und darum wollen wir auch das nicht vergessen. Wir dürfen bitten, schick doch Menschen in deine Ernte. Wir können nur das Jetzige planen und sehen, wir müssen nüchtern sein und viele Gedanken daran verschwenden. Aber der, der die Vollmacht hat, den dürfen wir bitten um den Plan B oder C und uns überraschen lassen. Davon gehe ich immer wieder aus, dass Gott uns überrascht. Nochmal, der, der diese Vollmacht hat, sagt, ich bin bei euch alle Tage. Das schließt alle Nächte, alle Zweifel mit ein. Dem ist nichts hinzuzufügen. Amen. Herr Jesus Christus, wir beten dich an für die Macht, die Kraft, den Sieg und auch den Frieden, den du in unser Leben schütten willst. Du bist der, der alles übersieht, dem nichts entgleitet. Und wir in unserer Begrenztheit, in unserer Furcht und auch in unserer Feigheit, wir wollen uns einfach vor dir hinstellen, beugen, um Vergebung bitten, wo wir vielleicht nicht das weitergesagt haben, wozu du uns angeregt und angespornt hast. Jeder von uns sieht vielleicht innerlich jetzt jemand, den er anrufen, dem er ein paar Zeilen schreiben, den er besuchen kann. Bitte schenke es uns, dass wir uns die Zeit nehmen und gehorchen. Danke, lieber Herr, dass wir zu dir gehören, dass du auf uns zukommst mit all deiner Herzlichkeit, mit all deiner Liebe. Und nun, Herr, danken wir dir für diesen schönen Sonntag, für deine Nähe, deine Gegenwart, die unerschöpflich gütig ist. Amen. Und jetzt möchte ich Sie noch zum Segen bitten, aufzustehen, wenn Sie können. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Behütete Heimfahrt.